Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Die didaktisch aufbereitete Online-Weiterbildung, die auch als Nachschlagewerk dient, ist in 4 Versionen verfügbar. Für Kapitalgesellschaften, Familienunternehmen, Finanzinstitute oder für Unternehmen der öffentlichen Hand. Prägnante Lernvideos gewährleisten einen Überblick über alle relevanten Regularien und ermöglichen eine effiziente Qualifizierung und Wissensvermittlung im Selbststudium. Rund um die Uhr.
17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 51. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird wie immer von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige multimediale und digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Alle bisherigen 50 Videos und Podcasts können jederzeit nachträglich angesehen und angehört werden. Gerne weise ich auch an dieser Stelle noch einmal auf das Angebot von Directors Academy zurück, anlässlich unseres 50. Podcasts von vor 4 Wochen. Zu dieser Jubiläumsausgabe erhält jeder Teilnehmer 30% Rabatt auf die Online-Weiterbildung. Verwenden Sie im Online-Shop einfach den Gutscheincode PODCAST50 beziehungsweise sehen Sie in den Kommentaren die Details dafür. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser Video-Livestream-Podcast-Reihe, die monatlich live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Es wird also aufgezeichnet, auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet. Unser Thema lautet heute Zukunft der Aufsicht, künstliche Intelligenz als Wegbegleiter und strategischer Berater mit unserem Gast, Frau Daniela Weber-Reh. Herzlich willkommen, Frau Weber-Reh. Wie geht es Ihnen?
Schön, Sie zu sehen, lieber Herr Ruther. Sie kommen aus dem Urlaub, ich gehe in den Urlaub. Insofern geht es Ihnen besser als mir. Aber beiden auch hervorragend.
Na, schauen Sie mal. Am Anfang des Urlaubs, finde ich, ist es immer am spannendsten.
Genau, genau. Aber schön, dass ich hier dabei sein darf zu diesem sehr spannenden Thema.
Ich freue mich auch. Wer Frau Weber-Reh noch nicht kennt, erlauben Sie mir eine kurze Zusammenfassung Ihres mehr als interessanten Lebens. Frau Weber-Reh ist eine führende Wirtschaftsjuristin und Aufsichtsrätin mit Schwerpunkt auf Finanzinstitutionen, Nachhaltigkeit und künstlicher Intelligenz. Sie hat in Frankfurt am Main, Genf und Speyer Jura studiert und ist außerdem Master of Laws der Columbia University in New York. Fast 30 Jahre Partnerin in verschiedenen Managementfunktionen in der Sozietät Clifford Chance, langjährige Beraterin der EU-Kommission in gesellschaftlichen Fragen, als erste Frau 12 Jahre Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Codex, also man könnte schon fast sagen die Mutter der deutschen Corporate Governance, Verwaltungsrat in der französischen Bank PNB Paribas, dann Wechsel zur Deutschen Bank als Chief Governance Officer und Deputy Head Compliance. Meines Wissens war das damals zum ersten Mal, dass ein großes Unternehmen überhaupt eine solche Funktion oder Position eingerichtet hat. Sie hatte also in den 30 Jahren umfangreiche nationale und internationale Erfahrung sammeln dürfen. Sie hat darüber hinaus eine beeindruckende Liste von aktuellen und früheren Mandaten und Funktionen in zahlreichen Unternehmen und Institutionen und Mitgliedschaften. Die letzten Jahre war bzw. ist Frau Weber-Reh unter anderem im Prüfungs- und ESG-Ausschuss bei der FNAC Dati Group in Paris, im Prüfungs- und Risikoausschuss der HSBC Deutschland, im Hochschulrat der Deutsch-Französischen Hochschule, Kuratorium der SAFE Leipzig Instituts für Finanzforschung und beim Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Zuvor war sie im Nominierungs- und Governance-Ausschuss bei der BNP Paribas im Verwaltungsrat und wie gesagt in der Codex-Kommission beziehungsweise Board-Member beim European Corporate Governance Institute. Was immer interessant ist, sie hat nicht nur zahlreiche Aufsichtsratsmandate, sondern hat auch immer gleich die Funktionen, wo man am meisten arbeiten muss in den Aufsichtsräten. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Darüber hinaus engagiert sie sich besonders für junge Unternehmerinnen und weiblichen Führungsnachwuchs. Für ihre Dienste für die deutsch-französischen Beziehungen wurde sie zum Ritter der Ehrenlegion und zur Offizierin des Ordens der Künste und Literatur ernannt. Also recht herzlichen nachträglich eine Gratulation zu diesen sehr außergewöhnlichen Auszeichnungen. Aber bevor wir zum Thema kommen, Frau Weber-Reh, Sie haben ja relativ früh, wie viele andere auch, angefangen und aktiv jüngere weibliche Führungskräfte unterstützt. Warum und beziehungsweise die wichtige Frage, ist das heute eigentlich noch notwendig?
Also ich fange mit der hinteren Frage an. Es ist weiterhin und unbedingt nötig. Und ich habe gerade 3 neue Mentees von der Uni Frankfurt. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt kaum etwas Beglückenderes, als solche spannende, intelligente, neugierige junge Frauen kennenzulernen. Angefangen habe ich damit eigentlich in der Regierungskommission. Da war ich die erste Frau und damals ging es um die ganzen Diskussionen um Quoten und Ähnliches. Und der Klaus-Peter Müller, damals Vorsitzender dieser Regierungskommission und Aufsichtsratschef der Commerzbank, der sagte, Sie müssen da einfach erscheinen und sich zu dem Thema bekennen, auch wenn ich selbst, sagen wir mal, nicht wirklich Schwierigkeiten hatte, sondern man hat auch Vorteile, wenn man die einzige Frau ist. Die Menschen erinnern sich nämlich immer an diese eine.
Ja, also ich kann nur sagen, toll und auch toll, dass Sie da immer noch aktiv sind und aktiv als Mentorin zur Verfügung stehen, weil ich glaube, genügend junge Menschen, nicht nur weiblich, sondern auch die männlichen, sind dankbar, wenn sie gute Mentoren bzw. Mentorinnen finden für ihren zukünftigen Weg.
Dann will ich die Gelegenheit nur nutzen, um eine Sache noch zu sagen. Mir ist das wichtigste Anliegen, den jungen Frauen und den jungen Männern zu sagen, man kann beides haben, Familie und Karriere. Das ist eigentlich mein Haupttreiber. Ne? Das beste Potenzial rausholen und die Optionen aufzeigen, die man hat. Nichts, keine Tür zumachen.
Ja, und man muss halt einfach ein komplettes Projektmanagement haben. Nicht nur fürs Geschäftliche, sondern auch für das Private. Mhm. Weil nur dann kann man es auch in einer vernünftigen Balance stattfinden lassen.
So ist es. Organisationstalent.
Ja. Nähern wir uns dem Thema an der Stelle immer, dass unsere Altbeteiligten wissen, dass Zuschauer und Zuhörer bekommen von mir eine Frage, die sie dann bitte im Chat in der Kommentarspalte beantworten und möglichst diesmal mit wenigen Worten, damit wir das auch mit dem linken Auge ein bisschen realisieren können. Die Frage ist eine Zukunftsfrage und ist ganz einfach. Was kommt nach der künstlichen Intelligenz? Weil die künstliche Intelligenz ist sicher nicht das letzte Schlagwort, was uns in der Zukunft antreibt. Also, was kommt nach der künstlichen Intelligenz? Bitte kurz antworten, in wenigen Worten, 3, 2, 1, Sendeknopf, und dann sehen wir das alles in der Kommentarspalte. Aber jetzt zu Ihnen, Frau Weber-Reh. Wie definieren Sie künstliche Intelligenz? Was ist für Sie künstliche Intelligenz?
Naja, es gibt mittlerweile natürlich eine ganze Reihe von Definitionen, die auch andauernd angepasst werden. Ich halte mich am liebsten, weil das am wenigsten technisch ist, am leichtesten verständlich ist, an die Definition der OECD, die ich hier vor mir liegen habe, die da lautet, das sind maschinenbasierte Systeme, die für bestimmte von Menschen definierte Ziele Voraussagen machen, Empfehlungen abgeben oder Entscheidungen treffen, die reale oder virtuelle Umgebungen beeinflussen. Da kann man sich natürlich immer fragen, erstmal, was ist Intelligenz? Ja. Das ist nämlich eigentlich eine sehr interessante Frage und in der Spanne meines Lebens hat sich das Verständnis von Intelligenz schon mal sehr gewandelt. Es ist eben nicht mehr das abrufbare, umfassende Wissen, sondern es sind heute ganz andere Kriterien, die ausschlaggebend sind, eben auch softere Kriterien, die ausschlaggebend sind. Und was die härteren, wissensbasierten Themen angeht, können wir uns ja schon länger auf andere Systeme verlassen. Und da kommt jetzt die KI dazu. Und die Frage ist, was leistet eigentlich die generative künstliche Intelligenz? die geht über Technik hinaus, geht über Algorithmen hinaus. Die kann sich selbst verändern, sie kann weiter, schneller denken als der Mensch. Sie kann vieles nicht, sie ist kein Ersatz für den Mensch. Aber sie denkt weiter. Und ich denke, das ist auch im Hinblick auf Ihre vorgenannte Frage an unser Publikum das Wichtigste. Was kann man mit diesem Weiterdenken dann anfangen?
Ja, das werden wir sehen müssen. Es gibt ja auch sehr viele schon große Ansätze aus der Biotechnologie heraus, wo man das versucht, auch ein bisschen enger zu verknüpfen. Aber das gilt es abzuwarten. Heute machen wir die ganz einfache, normale, künstliche Intelligenz, die wir heute im Moment haben.
Herr Rutter, ich muss Ihnen gerade sagen, dass meine Battery low ist. Ich muss auf ein anderes Gerät umsteigen, wie schon gefunden.
Ja, das dauert eine Minute, dann kriegen wir das. Das kriegen wir hin. Wechseln Sie einfach das Gerät und dann kriegen wir das hin. Vielleicht gucken wir alle noch mal gemeinsam in die Kommentarspalte so lange rein. Da gibt es ja eine ganze Menge Stichwörter, die dahin. Manche haben sich's einfach gemacht, sage ich jetzt mal salopp. Die schreiben KI 2 Plus ist das nächste. Aber das ist ja dann nur eine Fortführung von dem, was wir heute haben. Es ist interessant. Ich hatte, für wen das interessiert, mal bei LinkedIn eine Abfrage gemacht und da haben sich auch zahlreiche Menschen beteiligt und habe ihn gefragt und sehr, die überwiegende Mehrheit hat sich auf die sogenannte Quantencomputing eingeschossen. Also weniger die Dinge, die hier auch am Rande erwähnt werden in den Kommentarspalten, weil da kommt Quantencomputing fast gar nicht auf. Bis da ein, zwei sehe ich. Aber werden wir sehen. Was auf alle Fälle das Interessantere ist, ja, wenn wir von Intelligenz oder künstlicher Intelligenz reden, es ist die Verknüpfung von Informationen, Erfahrungen, von Sachverhalten oder wie wir in der Technologie sagen, von Daten und von Datensätzen. Und deswegen glaube ich, ist eines der wichtigsten Dinge, die man diskutieren muss, wenn man jetzt auf die unternehmerische Basis geht, künstliche Intelligenz benötigt ausreichend viele Daten, Datensätze. Sonst kann die künstliche Intelligenz nicht angewendet werden. Und dass das wichtig ist in der Erfassung und der Verfügbarkeit externer und vor allem unternehmensinterner Datensätze, ist ja logisch. Aber die Frage, und jetzt ist Frau Weber-Reh wieder da, die ich mit Freuden sehe und mich hoffentlich auch hört.
Ja.
Hören Sie mich?
Ja.
Wie wichtig ist die Erfassung und Verfügbarkeit externer und unternehmensinterner Datensätze? Und vor allen Dingen, haben die Unternehmen hier nicht noch ein großes Nachholbedürfnis?
Ja, also das ist ein Punkt, der mir wirklich sehr wichtig ist. Es wird ja so viel diskutiert in den Medien überall über künstliche Intelligenz. Dann kommen, und das muss ich sagen, vor allem in Deutschland, wenn ich das mit Frankreich, England und Amerika vergleiche, immer erstmal die Risiken. Ich sehe auch Risiken, aber wir müssen vor allem die Potenziale nutzen. Was ist die Voraussetzung, die sie zu nutzen? Das sind die Datensätze. Denn wir können ja nicht alles öffentlich diskutieren, alles in den öffentlichen Raum stellen. Wir müssen versuchen, die künstliche Intelligenz in dem geschützten Raum des Unternehmens zu nutzen. Und dafür muss ich erstmal einige Vorarbeiten leisten, die auch mit Digitalisierung zusammenhängen. Ja, das sind ganz viele Unternehmen noch längst nicht so weit. Das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, um wirklich das Beste draus zu machen. Denn wir haben ja zwei Aspekte der künstlichen Intelligenz, gerade wenn wir auf den Aufsichtsrat schauen.
Sie sind ein bisschen abgehackt.
Also wir haben...
Ja, Sie sind ein bisschen abgehackt. Haben Sie den zweiten PC ausgemacht?
Den habe ich ausgemacht, ja. Der ist aus.
Okay.
Der ist
aus. Es wird schon werden. Machen Sie einfach mal weiter.
Wir haben ja den Aspekt, was ich persönlich leisten muss und leisten kann und was das Unternehmen leisten muss und leisten kann. Und für diese Nutzung im Unternehmen brauchen wir natürlich diese Datensätze, um im vertrauten Raum arbeiten zu können. Also deswegen unterstreiche ich gerne diesen Aspekt als allererstes, damit wir nicht gleich uns in Fragen der Ethik verlieren.
Ja, und früher hat man immer gerne gesagt, ja, wenn wir mal viel Zeit haben, dann füllen wir unsere Datenbanken und dann wird das ganze Papierzeug digitalisiert und dann wird es sortiert. Und jetzt merken wir schlagartig, dass wir da etwas nachholen müssen. Das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage. Wir tun ja bei der Diskussion der künstlichen Intelligenz oder dem Schlagwort Digitalisierung ja immer so, als ob das erst seit gestern im Raum steht. Tatsächlich haben wir aber schon vor über 30 Jahren mit EDV und IT angefangen. Können Sie vielleicht nochmal den Unterschied klar machen zwischen Automatisierung, Digitalisierung und der sogenannten KI, Corporate Technology?
Naja, also im Grunde, das betrifft die Unternehmen, ja. Automatisierung ist bei den Maschinen, Digitalisierung ist auch im weiteren Bereich. Aber wir haben ja auch als normale Nutzer außerhalb der Unternehmen mit der Technologie jetzt seit vielen Jahren zu tun. Was mich sofort auch zum Thema Aufsichtsräte bringt. Wer diese Entwicklung nicht wirklich mitgemacht hat, tut sich natürlich jetzt mit der künstlichen Intelligenz schwer. Da war übrigens ein ganz wunderbarer Artikel von der Miriam Meckel in der FAZ. Die sagte, Veränderung braucht Zeit. Und sie hat aufgezeigt, wie lange wir gebraucht haben, um die neue Technologie des Handys und des Internets wirklich breit in die Anwendung zu bringen. Sie hat, glaube ich, gesagt, 10 Jahre ungefähr gedauert. Wir sind ja jetzt erst am Anfang der künstlichen Intelligenz. Nur bei der künstlichen Intelligenz geht alles so viel schneller. Wir müssen schneller sein, denn die anderen ziehen an uns vorbei. Und das ist die große Sorge, wenn wir sowohl persönlich in der Nutzung als auch im Unternehmen jetzt nicht schnell genug reagieren aus Vorsicht, aus Angst, ja, aus Inkompetenz.
Ja, und vielleicht einfach aufgrund unserer Erfahrungsmuster und Denkmuster, wo wir in der Vergangenheit vielleicht gar nicht so denken mussten. Und da sind wir jetzt ja schon mitten im Thema Zukunft der Aufsicht. Künstliche Intelligenz als Wegbegleiter und strategischer Berater. Das heißt, was bedeutet künstliche Intelligenz im Aufsichtsrat? Tausende von Facetten. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es 2 Kernunterscheidungen gibt für den Aufsichtsrat. Einmal die KI als Entscheidungsgrundlage eines Gremiums oder KI wird benutzt zur Entscheidungsverlagerung eines Gremiums. Und vielleicht sollten wir diesen beiden Hauptstränge mal etwas mehr beleuchten, weil das meiner Meinung nach für den Aufsichtsrat die spannendsten Fragen sind. Fangen wir mal mit der ersten an, KI als Entscheidungsgrundlage.
Also
was gibt es zu beachten?
Ich persönlich bin der Ansicht, dass das das allerwichtigste Aspekt ist, dass wir uns als Aufsichtsrat, aber auch als Vorstand alle Quellen zunutze machen müssen in unserer Entscheidungsfindung, die wir verfügbar haben. Dazu sind wir meines Erachtens rechtlich verpflichtet. Bisher hat zu diesen Quellen gehört das Wissen des Unternehmens, das Wissen der Personen im Aufsichtsrat, im Vorstand, das Wissen externer Experten, die wir hinzugezogen haben, wenn wir nicht die Sonderkompetenz bei uns hatten. Und diese künstliche Intelligenz ist letztlich ein weiterer Experte, nur dass er viel tiefer reicht, viel breiter ist und viel schneller ist, aber auch viel mehr kontrolliert werden muss. Da langt es jetzt nicht, wie wir das bei Experten gewohnt sind, dass wir uns 5 Berater anschauen, finden einen den besten, der hat auch einen sehr guten Ruf, ja, und kommt da mit einem tollen Team. Und dann können wir uns eigentlich auf die zuständige Partnerin oder Beraterin verlassen. Bei der künstlichen Intelligenz ist das sehr viel schwieriger. Wir kriegen viel mehr Informationen in viel schnellerer Zeit und wir können nicht mehr bisher nicht sauber dahinter schauen. Woher kommt denn eigentlich das Ergebnis, das wir jetzt vorgestellt bekommen haben? Und da liegt die große Herausforderung. Das darf uns aber nicht davon abhalten, was auch immer an Vorschlägen vorgelegt wird, von der künstlichen Intelligenz nur nicht in Betracht zu ziehen. Das ist die Entscheidungsgrundlage. Etwas ganz anderes ist es, wenn ich die Entscheidung abgebe. Ne? Das ist was anderes.
Ja, da kommen wir gleich noch dazu. Also dieser Gedanke, oder andersrum, dieser wesentliche Unterschied ist, dass meiner Meinung nach die KI eine Blackbox ist für den normalen Anwender. Wenn Sie, so wie Sie es gerade geschildert haben, wenn früher der Aufsichtsrat nicht weiter wusste, dann hat er einen externen Gutachter beauftragt, der hat in einem Gutachten gemacht, dann hat er zumindest vorgeben können, dass er nach 80-seitigem Studium des Gutachtens zum gleichen Ergebnis kommt wie der Gutachter, und dann wurde so entschieden. Aber jetzt, sagen Sie zu Recht, ruckzuck liegt das Gutachten im Ergebnis auf dem Tisch, aber ich kann nicht in 80 Seiten nachlesen, ob das Ergebnis logisch und komplett etc. abgeleitet worden ist. Führt das aber nicht dann dazu, dass ich dann, sage ich mal, wie man früher ja manchmal dann in Streitsituationen mit externen Gutachtern gemacht hat, man beauftragt nochmal einen Gutachter und schaut, ob der zum gleichen Ergebnis kommt. Macht das dann, bedeutet das in der Zukunft, dass wenn jetzt irgendeine Entscheidung auf dem Tisch liegt und alle sagen, KI wurde hinzugezogen und berücksichtigt, externe KI, interne KI, dass man sagt, jetzt nehmen wir nochmal eine KI-Abfrage und gucken, ob wir aufs gleiche Ergebnis kommen? Macht das Sinn? Beziehungsweise, wie wenden wir die Business Judgment Rule an in dem Zusammenhang?
Bei der Entscheidungsgrundlage, um was geht es uns da eigentlich? Da geht es uns darum, bestimmte Informationen abzufragen, bestimmte Strukturen des Denkens einzuholen, die uns vielleicht, auf die wir vielleicht nicht alleine gekommen sind, und bestimmte abwegige Themen, man würde sagen, vielleicht über den Tellerrand schauen, auf den Tisch zu bekommen. So, und das darf ich meines Erachtens nur in Bereichen machen, in denen ich selbst auch noch einen Überblick habe, eine Plausibilitätskontrolle machen kann. Ich bin nicht Medizinerin. Wenn ich jetzt ein Gutachten machen müsste, könnte ich das mit der KI machen, aber ich könnte es nicht überprüfen. Ich bin aber Juristin und Bankerin und Wirtschaftsfrau, und von vielem versteht man was. Und wenn ich verschiedene Dinge im Aufsichtsrat, alternative Optionen eines Handelns auf dem Tisch habe und von einer KI jetzt eine weitere Option dazu bekomme, dann ist die ja nicht isoliert im Raum, sondern sie ist neben diesen ganzen anderen. Und ich kann ohne weiteres hergehen und dieselbe KI oder eine andere KI mit etwas anderen Prompts, etwas anderen Fragen auch zu einem Ergebnis zu bringen. Es geht auch gar nicht darum, das beste und einzig mögliche Ergebnis zu finden, sondern es geht darum, meinen eigenen Horizont des Denkens als Aufsichtsratsmitglied, als Gremium zu erweitern und diese weiteren Gedanken und Informationen gegenzuchecken, gegen das, was wir schon wissen. Da muss man nicht in alle Details gehen. Manchmal ist es eine ganz kleine neue Idee, die zumindest mich zu einer ganz anderen Denkstruktur bringt. Und ich glaube, das geht uns allen so. Das ist wie wenn man, wissen Sie, man sagt doch immer, diverse boards are better boards. Ja? Diese Erfahrung habe ich total gemacht. Wenn ich mit Italienern, Franzosen, Engländern und Amerikanern zusammensitze, ist es was völlig anderes, als wenn ich mit lauter deutschen Juristen
sitze. Ja, das ist die künstliche Intelligenz.
Die liefert genau diese Diversität in einem noch weiteren, in einer weiteren Dimension. Ja. Und die künstliche.
Zusammengefasst, künstliche Intelligenz ist die Basis für die menschliche Intelligenz für die finale Entscheidung.
Absolut, ja. Ein Element, nicht die Basis,
aber sondern das Ziel bleibt natürlich, das Oberziel ist immer schnellere und bessere. Nee, machen Sie, ich habe Sie unterbrochen, Entschuldigung.
Ja, also besser schnellere Entscheidungen bekommen wir auf. Also
oder lassen Sie mich so formulieren. Das Oberziel muss ja immer sein, schnellere und bessere Entscheidungen. So, und insbesondere, weil ich auch immer mehr Themen im Aufsichtsrat habe.
Genau. Die Themen werden immer reichhaltiger, die Anforderungen an die Aufsichtsräte immer größer und damit die Bewältigung der Arbeit auch immer schwieriger.
Ich höre Sie im Moment nicht, Sie sind irgendwie abgehackt. Ich hoffe, dass die anderen Teilnehmer Sie hören.
Also ich höre Sie überwiegend gut. Es ist, also wir kriegen sehr viele Informationen schnell und können sie auch auswerten.
Können Sie uns aus Ihrer Erfahrung, Sie haben da sicher KI schon in Ihren Gremien angewendet, uns ein paar Erfahrungen, Best Practices nennen, wo Sie gute Erfahrungen gemacht haben?
Also ich will Ihnen mal drei verschiedene Sachen nennen. Einmal die Verwendung intern im Aufsichtsrat zur Effizienzsteigerung.
Haben Sie in Ihrer persönlichen Anwendung und Erfahrung?
Also es gibt ja solche sogenannte Board-Plattformen, die kennen Sie sicherlich auch. Board-Plattformen, die die Arbeit von Aufsichtsräten organisieren, wo Dokumente vertraulich hinterlegt werden und zumindest eine mir bekannte Board-Plattform arbeitet heute bereits mit generativer Intelligenz und stellt alle möglichen Arbeitsmodelle zur Verfügung, unter Rückgriff auf vertrauliche Daten des Unternehmens selbstständig mit diesen Daten arbeiten zu können. Das wäre für Aufsichtsräte eine ganz erstaunliche Arbeitserleichterung. Das ist intern, und da nenne ich zum Beispiel mal Diligent Board, die da besonders weit sind. Es gibt aber vielleicht auch andere, die auf dem Gebiet bereits tätig sind. Da kann man dann zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, ich war schon im letzten Jahr bei der Aufsichtsratsversammlung dabei, kenne den Bericht, der ist sogar öffentlich. Und dieses Jahr, ganz leicht kann man die beiden Jahresabschlüsse vergleichen lassen von der künstlichen Intelligenz. Welche Themen sind denn hinzugekommen, nicht mehr berücksichtigt worden in der Strategie oder im Risikomanagement? Das wäre zum Beispiel sogar mit öffentlich verfügbaren Informationen möglich. Und natürlich ist das noch viel interessanter, wenn man sich einen Risikobericht des Unternehmens anschaut und sagt, was haben wir eigentlich letztes Jahr darüber gedacht? Wo haben wir denn die Herausforderungen gesehen? Sind wir denen jetzt gerecht geworden und steht das im neuen Risikobericht? Das sind so interne Dinge, die man wunderbar mit künstlicher Intelligenz angehen kann. Wie gesagt, immer vor dem Hintergrund, dass man es auch selbst überprüfen muss, eine Plausibilitätskontrolle machen muss.
Ja, ich meine, in dem Zusammenhang ist ja interessant.
Jetzt kann ich Sie gerade nicht hören, leider. Aber ich sage jetzt einfach mal, in welchem Bereich man in den Unternehmen... Jetzt höre ich Sie wieder.
Ich wollte gerade sagen, in dem Zusammenhang ist doch interessant das Interview von Gregory Shove, dem CEO von Section, was vor gesamten Berichte, bevor er sie...
Ich kann Sie nur ganz abgehackt hören, leider. Aber Sie beziehen sich auf einen Bericht, den ich nicht kenne. Was hat der Herr gesagt?
CEO eines großen Unternehmens hat seine Berichte, die er an den Aufsichtsrat geschickt hat, vorher durch die KI laufen lassen mit der Aufgabe, was wird mein Aufsichtsrat mich fragen beziehungsweise bemerken?
Ja, und wunderbar.
Und das war deckungsgleich zu 95% mit den tatsächlichen Bemerkungen und Fragen seines Gremiums. Und er dann natürlich dann die Frage stellt, brauche ich denn überhaupt noch mein Gremium? Beziehungsweise jetzt daraus abgeleitet, meine Frage, Was bedeutet denn in der Zukunft KI für die Gremienarbeit selbst, für die Binnenorganisation, für das Handwerkliche in einem Aufsichtsgremium?
Also ich denke, wir werden alle lernen müssen, die KI zum Einsatz zu bringen, die Technik zu verwenden. Aber ich persönlich bin der Überzeugung, dass die Aufsichtsräte sich keinesfalls ersetzen lassen. Wir bringen ja ganz andere Aspekte noch rein. Zum Beispiel die Kultur des Unternehmens. Wie geht es den Mitarbeitern? Wie können wir die Mitarbeiter besser binden in diesem Unternehmen bei diesen Veränderungen, geopolitisch oder wirtschaftlich? Das sind Aspekte, da liefert Ihnen die KI Fragen und Themen, aber sie zu diskutieren im Sinne einer Strategieberatung, und der Aufsichtsrat ist ja ein Strategieberater, das kann nur die menschliche Intelligenz in der Diversität der Zusammensetzung im Aufsichtsrat. Eine andere Frage ist, ob wir die Länge der Dokumente, die wir im Aufsichtsrat haben, ob wir die nicht mit Hilfe der künstlichen Intelligenz etwas kondensieren können. Oder zumindest, wir müssen ja die Unterlagen lesen, zusätzlich zu den Unterlagen uns eine längere Zusammenfassung oder eine strukturelle Darstellung liefern zu lassen. Da müssen wir aber aufpassen, Sie selbst werden die Erfahrung auch gemacht haben. Man hat früher Vorträge gehalten und jetzt kommen so ein paar PowerPoints an die Tafel und alle achten nur noch auf die PowerPoints und die wichtigeren, kleineren Punkte gehen unter. Davor müssen wir uns schützen, ne? Aber die künstliche Intelligenz schaut ja nicht nur von oben drauf, die geht ja auch auf die kleinen Aspekte ein, die wichtigen kleinen Punkte, wenn wir die richtigen Prompts stellen. Und da wäre ich gerne nochmal auf den einzelnen Aufsichtsrat eingegangen, weil das mir ein ganz großes Anliegen ist. Ich habe zu lange beobachtet in Aufsichtsräten, dass, ich sage mal, die älteste Generation im Aufsichtsrat sich die E-Mails immer noch ausdrucken lässt, selbst gar nicht wirklich damit umgehen kann, keine eigenen Research machen kann. Ich denke, bei der künstlichen Intelligenz ist es jetzt noch mal wichtiger, dass wirklich alle Personen im Aufsichtsrat persönlich, nicht der Assistent oder die Sekretärin, mit der künstlichen Intelligenz umgehen kann. Denn man muss die Erfahrung gemacht haben, wie wichtig die Fragestellung ist und das Nachfragen ist und wie risikoreich Halluzinationen sein können, also völlig fehlgeleitete Antworten des Systems. Man muss ja bei der Plausibilitätskontrolle diese Dinge herausfiltern und sagen, ich setze nochmal neu an, vielleicht verwerte ich es gar nicht, was mir geliefert wurde. Das werden wir alles noch lernen müssen, und zwar jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied. Ich denke, wir können nicht mehr akzeptieren, dass da Personen sitzen, die dazu nicht bereit oder in der Lage sind. Und da sind wir noch weit von weg.
Ja.
Da sind wir weit von weg. Ja. Aber ich wollte noch mal...
Ja, und wenn Sie nicht dazu bereit sind, dann müssen wir Sie halt austauschen durch andere neue Aufsichtsratsmitglieder.
Naja, also wir haben erstmal mehrere Wege. Jedes Aufsichtsratsmitglied ist ja selbst verpflichtet zur Weiterbildung und zur Fortbildung. Da müssen wir im Sinne einer Ermahnung die Aufsichtsräte auf diesen Pfad bringen. Die Unternehmen können aber auch eigene Weiterbildung und Fortbildung anbieten, so wie ich es auch erlebt habe. Und da kommt dann auch die Peer Pressure dazu, wenn einzelne Mitglieder gar nicht mithalten können bei einer solchen Aus- und Weiterbildung in KI-bezogenen Themen. Und dann erst, wenn wir da einzelne Mitglieder des Aufsichtsrats verlieren, erst dann stellt sich die Frage, ob wir dann einzelne Aufsichtsratsmitglieder austauschen müssen. Da stellt sich dann auch immer die Frage, brauchen wir denn einen absoluten KI-Profi? Ich denke, das braucht man in der grundsätzlich nicht, sondern wir müssen von allen Aufsichtsräten verlangen, dass sie sich mit den Fragen der künstlichen Intelligenz, der Relevanz für die Geschäftsstrategie, für Verfahren im Unternehmen, für ganz viele Aspekte, dass wir die einsetzen dort. Und das ist etwas anderes als vorher. Wir können jetzt nicht mehr die Technologie ausklammern und außen vor lassen. Bei der künstlichen Intelligenz ist sie direkt vor uns und direkt vom Unternehmen zu nutzen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, in welchen Bereichen die Unternehmen denn vor allem schon auf künstliche Intelligenz zurückbleiben, und viele tun es, Herr Ruther, dann würde ich sagen, denke ich, ist es der Bereich Marketing, der am schnellsten den Einfluss von der KI gesehen hat. Ich arbeite ja selbst bei der Fnac Darty-Gruppe in Frankreich, da sieht man das natürlich ganz deutlich, aber ich habe es von etlichen anderen Unternehmen auch gehört. Marketing ist ein Bereich, wo ganz schnell die KI zu erheblichem, besserem kundenorientierten Verhalten führt, weil man die einzelnen Kunden besser einordnen kann, die Fragen schneller beantworten kann, schnellere interne Researches fahren kann, um was es eigentlich geht. Die Antworten viel besser als vor der künstlichen Intelligenz vorbereiten kann. Also das ist ein Gebiet, ich glaube, da ist es in praktisch allen Unternehmen schon sehr weit. Aber natürlich haben wir ganz viele Bereiche, wo die künstliche Intelligenz noch nicht zum Einsatz kommt. Und da möchte ich ganz gerne hinweisen darauf, dass gerade der IWF, aber auch OECD Analysen gemacht haben und Deutschland genauer betrachtet haben und gesagt haben, dass wir mehr tun müssen. Mehr tun müssen, insbesondere in den Bereichen öffentlicher Sektor, war es im Bereich Nachhaltigkeit und Gesundheitssektor, um künstliche Intelligenz zum Einsatz bringen zu können. Und diese Herausforderung trifft natürlich in diesen Sektoren ganz besonders die Aufsichtsräte, denn da wird die Veränderung durch künstliche Intelligenz ganz schnell sein. Hören Sie mich jetzt, Herr Ruther?
Lassen Sie uns noch mal den Aspekt vom Anfang noch mal aufgreifen, wo wir gesagt haben, ja, ich höre Sie, ich hoffe, Sie hören mich auch.
Ja, bestens.
Sie sehen mich nicht, ich habe die Kamera ausgeschaltet, gut, in der Hoffnung, dass dann die Verbindung besser ist.
Ja.
Aber lassen Sie uns noch mal auf die anfängliche Zweiteilung kommen. KI als Entscheidungsgrundlage, der Aufsichtsrat entscheidet, und die andere Hauptaufgabe, kann ich eine Entscheidung auf KI verlagern? So wie ich gelegentlich Entscheidungen verlagere auf externe Gutachter, externe Experten etc. Und gleich damit zusammen die Frage, wenn und wie ich das verlagern kann, brauche ich dann eine, die Daniela Favoggia hat das ja in ihrem Artikel letzte Woche in den Raum geworfen, brauche ich eine KI Decision Making Governance?
Also erstmal, und Frau Favoggia hat das auch so gesagt, ja, eine Verlagerung der Entscheidung ist schlicht nicht möglich. Übrigens auch nicht auf Experten. Wir holen bisher Expertenrat ein.
Haben Sie mich gehört?
Ja, ja. Wir holen Expertenrat ein.
Geh nochmal raus.
Wir holen Expertenrat ein, auch außerhalb der künstlichen Intelligenz, aber unsere eigene Entscheidung fußt auf diesem Expertenrat, aber wird nicht einfach von dem Expertenrat getroffen. Und dieselben Kriterien, die übrigens einer BGH-Entscheidung entspringen, dass man immer eine Plausibilitätskontrolle machen muss und die Letztentscheidung immer beim Aufsichtsrat bleiben muss, gilt natürlich für die künstliche Intelligenz. Und von daher ist von einer Entscheidungsverlagerung, kann gar nicht die Rede sein, das ist rechtlich nicht zulässig. Ja. Wir können nur Entscheidungsgrundlage durch die künstliche Intelligenz erweitern. Und das halte ich wiederum auch erforderlich. Und da gehe ich auch weiter als einige andere, insbesondere die Juristen, die, sag mal, vielleicht vorsichtiger sind. Ich meine, für die Entscheidungsgrundlage, also die Entscheidungsfindung im Gremium, ist es in vielen Bereichen heute zwingend, auch die KI zu befragen. Und zwar in unterschiedlichsten Komplexen. Also wir treffen ja nicht nur Strategieentscheidungen oder Kontrollentscheidungen, sondern beim Risikomanagement kann man KI ganz wunderbar einsetzen und das machen auch diese Board-Plattformen hoffentlich bald. Bei allen möglichen Vorschritten, Vorüberlegungen kann man die künstliche Intelligenz einsetzen, ohne nachher die strategische Entscheidung zu verlagern. Also das muss ganz klar sein, dass eine Verlagerung der Entscheidung weder an die künstliche Intelligenz noch an irgendeinen anderen Experten rechtlich zulässig wäre.
Wie sehen Sie denn das in dem Zusammenhang? Es gibt ja auch eine große Diskussion an einer ganz anderen Stelle, also jetzt nicht direkt im Aufsichtsrat, das Thema von Patenten. Also in der neu KI-getriebenen Welt, was bedeutet das für Patentanmeldungen, für Patentrechte? Wissen Sie, wie da die Entwicklungen sind? Wir kennen ja den KI-Act von der Europäischen Union, aber das ist, glaube ich, da wird noch nicht so abgedeckt.
Ja, ist noch nicht so abgedeckt und ich glaube, da ist die Rechtsfindung auch noch gar nicht am Ende. Wir müssen ja zweierlei erreichen. Wir dürfen Innovation nicht aufhalten, vor allem auch nicht in Deutschland, wenn alle Welt voranmarschiert. Und wir müssen natürlich Patente und Datensätze schützen. Da müssen wir Wege finden, das zu erreichen. Ich habe nur die Sorge, dass wir über diese Fragen des Rechtsschutzes, die natürlich von öffentlicher Stelle verfolgt werden müssen, und wir müssen gesetzliche Grundlagen dafür fassen. Und natürlich können auch wissenschaftliche oder Wirtschaftskreise dafür Überlegungen schaffen. Aber wir dürfen uns jetzt erstmal nicht aufhalten lassen dadurch, sondern wir müssen unsere eigenen Daten nutzen. Deswegen haben wir ja anfangs über die eigenen Daten gesprochen, die eigenen Daten nutzen. Und wir müssen persönlich jeder uns üben im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Wie prompte ich? Jemand hat mal gesagt, das ist eine eigene neue Sprache. Finde ich eigentlich eine tolle Umschreibung. Ja. Jeder, der mal mit anderen zusammen gepromptet hat, der weiß, dass das phänomenale Unterschiede im Ergebnis bringt, wenn man das kann oder nicht kann. Ja, man muss die Halluzinationen erkennen. So, und diese Fragen halte ich persönlich für sehr wichtig in unserer täglichen Praxis. Das heißt überhaupt nicht, dass Patentschutz, Datenschutz nicht eine ganz wichtige Rolle spielt. Und da habe ich mir gerade was rausgeholt, die letzten Tage. Da passiert ja ganz viel. Da hat jetzt zum Beispiel gerade der Europäische Rat etwas zu Supercomputing im Bereich künstlicher Intelligenz angenommen. Ja? Also wir sind da andauernd machen wir Fortschritte auf unterschiedlichem Gebiet oder die Uni Frankfurt hat ein neues Forschungsprojekt bekannt gemacht in der Presseerklärung, die ich jetzt gerade nicht da habe, wo verschiedene Aspekte zusammengebracht wurden, die auch die künstliche Intelligenz berühren, wo man daran arbeitet, wie gehen wir denn mit dieser unaufhaltsamen technologischen Entwicklung um und schützen gleichzeitig unsere Daten. Für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands ist es nur wichtig, dass wir uns jetzt nicht erstmal in unser Hasenloch vergraben und sagen, löst erstmal die anderen Probleme und dann traue ich mich raus. Da werden wir ganz schlimme Wettbewerbsnachteile sehen.
Sehen Sie aufgrund Ihrer internationalen Vergleichbarkeit, weil Sie ja in mehreren Nationen tätig sind, gibt es da schon Unterschiede? Wird das Thema wo angewendet als wie bei uns?
Auf jeden Fall sind wir gerade auf dem Gebiet auch zum Beispiel in Amerika sehr viel weiter. Dort wird es ja ganz viel breiter schon genutzt und natürlich auch, Sie sehen es allein an den Wertentwicklungen dieser Technologiekonzerne, an diese Zukunft wird geglaubt. Aber auch in England und vor allem auch in Frankreich sind wir da weiter. Da ist vielleicht ein Spieltrieb hilfreich, das war es zumindest bei mir, einfach nur mal damit viel spielen wollen und viel lustige Ergebnisse erzeugen im ganz familiären, beruflichen Umfeld. Aber es ist ganz bestimmt unsere in Deutschland größere Vorsicht in diesen Bereichen, größere Sorge, auch vor ethischen Folgen. Aber es gibt so viele Bereiche, in denen wir künstliche Intelligenz problemlos nutzen können. Ja? Nehmen Sie ein Beispiel, ich bin Juristin, ja, gewesen, ganz viele Jahre lang zumindest im Wesentlichen. Wie viele Richtlinien, Verordnungen und so weiter kriegen wir ständig auf den Tisch und müssen uns dazu eine Meinung bilden? Da kriegt man zwar heute aus Brüssel auch sehr viele gute Zusammenfassungen, gute Hilfen an die Hand, aber wenn es mal ganz schnell gehen muss und es gibt nichts, die künstliche Intelligenz macht Ihnen das in Sekunden. Ja? Ja. So, und dann kann da ein Fehler drinnen sein. Okay, dann müssen Sie sich die Plausibilitätskontrolle vornehmen, möglichst selbst was von dem Thema verstehen. Aber es hilft mal der Einstieg, es hilft mal die Struktur des Denkens und es hilft zu erfassen, um was geht es hier eigentlich. Ja? Also da braucht man nicht Sorgen haben.
Lassen Sie uns mal zusammenfassen für den Aufsichtsrat, der jetzt zugehört hat und der jetzt endlich kapiert hat, jawohl, ich muss mich um das Thema kümmern. Was würden Sie dem konkret für Hausaufgaben geben, was er in den nächsten 4 Wochen, in den nächsten 4 Monaten machen soll, damit er sich in seinem persönlichen Wissen nachrüstet zum Thema künstliche Intelligenz?
Also als erstes eine künstliche Intelligenz auf dem Bildschirm haben. Aufmachen, nutzen können, und ich habe von Anfang an die 20 Euro pro Monat gezahlt, damit ich, wenn der Ansturm der Fragen aus dem Universum hier zu groß wird, ich Priorität in der Beantwortung habe. Denn letztlich geht's häufig darum und gar nicht darum, bessere KI zur Verfügung zu haben. Damit üben, und zwar ganz einfache Dinge. Was jeder gelesen hat, ist, KI kann wundervoll Gedichte schreiben. Das kann man mal machen. Oder sich die Rede für den Geburtstag der Großtante oder für eine andere Familienfeier eine Struktur machen lassen. Also auch im ganz privaten Bereich. Ich habe mal meine Tochter gefragt, das war im Sommer letzten Jahres, benutzt du eigentlich genug KI? Und dann sagt sie, na natürlich, ich mache mal meine ganze Reiseplanung mit KI. Auf die Idee war ich noch gar nicht gekommen. Aber jetzt mache ich auch meine Reiseplanung mit der KI. Also es gibt ganz viele berufliche Bereiche, wo Sie sich üben können. Und mir geht es um das Spielen, um das sich üben. Denn wenn man das mal geübt hat, dann kann man das auch im beruflichen Kontext, ohne sich zu genieren oder was, einsetzen. So, und dann muss man natürlich die Weiterbildung, Fortbildungsmaßnahmen dann über die Qualität der Prompts, also der Fragen, wie kann ich die besser machen, wie kann ich es lernen, welche Kriterien sind anzusetzen, welche KI gibt es denn, was ist denn für mich die geeignete KI, das holt man sich am besten auch durch externe Beratung, also Weiter- und Ausbildung und Weiterbildung. Und dann als nächste Stufe, wie kann ich es bei mir im Aufsichtsrat nutzen zur Effizienzsteigerung und dann, was bedeutet es für mein Unternehmen, wie setze ich es da rein? Bei der Strategieberatung und beim Risikomanagement, das sind vielleicht...
Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Aufsichtsrat und Vorstand vielleicht einen großen Teil davon eine gemeinsame Fort- und Weiterbildung und Spielsituation haben, weil im Prinzip sollte ja der Vorstand am besten KI nutzen für sein Unternehmen, in seinen Entscheidungen, in seinen Vorbereitungen. Und der Aufsichtsrat muss ja nur nachziehen, damit er dann auch die bessere oder zumindest auf Augenhöhe eine Entscheidung mittreffen kann.
Absolut richtig. Also das ist wie bei der Nachhaltigkeit auch, also ESG, da bin ich auch der Meinung, dass jeder Aufsichtsrat und jeder Vorstand ein Grundverständnis von den regulatorischen Fragen in dem Umfeld haben muss. Und genauso ist es bei der künstlichen Intelligenz. Jedes Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats muss eine Grundkompetenz haben. Und dann kann es darum gehen, dass es einzelne hochspezialisierte Bearbeiter der ESG-Themen oder auch der Umsetzung künstlicher Intelligenz im Unternehmen in den unterschiedlichen Bereichen hat. So, die lässt man dann wiederum vor dem Aufsichtsrat ihre Überlegungen. Wie machen die Field Studies im geschützten Raum, um das zu testen? Man kann ja nicht gleich rausgehen mit einem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Man muss es ja auch erstmal testen, dass es wirklich verlässlich und richtig ist. Und man muss sich als Aufsichtsrat immer darum kümmern, dass die richtigen Kontrollmechanismen da sind, die eben auch mal fragen, in dem Einsatzgebiet hier, könnten wir denn da externe Patente verletzen? Könnten wir denn da gegen Datenschutzregeln verstoßen? Die Fragen müssen schon gestellt werden. Aber es gibt so viele Einsatzmöglichkeiten, wo man sich da keine große Sorge machen muss, dass man in den Bereichen zumindest mal gleich loslegen muss.
Ja, Sie sind ja sehr erfahren als Mitglied und als auch als Ausschussvorsitzende in Prüfungsausschüssen, Risikoausschüssen. Da ist auch das Thema Compliance und Risk Management ist ja etc. alles Bestandteil. Wie sehen Sie denn die Thematik in der Zukunft? Heute verlässt man sich ja doch zum großen Teil in Prüfungsausschüssen oder Bilanzausschüssen auf die Arbeiten des Wirtschaftsprüfers. Braucht es das in der Zukunft noch, wenn es in irgendeiner Form eine künstliche Intelligenz gibt, die eigentlich diese Plausibilität, Rechenschaft etc. von sich aus überprüfen kann?
Also ich hatte gerade vorgestern ein Gespräch mit einem Wirtschaftsprüfer über einen etwas anderen Aspekt, denn viele Schritte deren Arbeit, gilt übrigens auch für Juristen, wird ja in absehbarer Zeit durch KI erledigt werden können, ja. Und dann kommen die Arbeitsprodukte der Seniorenberater kommen dann zur Geltung. Die werden wir nicht ersetzen können. Ich kann mir das nicht vorstellen, ja? Denn da kommen so viele unterschiedliche Aspekte immer zum Zug, die man einbeziehen kann. Natürlich kann künstliche Intelligenz auch ganz viele unterschiedliche Aspekte einbeziehen, aber das menschliche Gehirn ist ja immer noch viel anpassungsfähiger auf bestimmte Situationen und auch, ich sage jetzt mal, emotionale oder weichere Aspekte, die unbedingt einbezogen werden müssen. Denn wenn wir zwar eine große Zielmenge an Einsatz künstlicher Intelligenz haben, aber keine Akzeptanz finden, bei unserem Unternehmen zum Beispiel oder bei unseren Kunden, dann haben wir ja verloren. Und wir müssen also diesen Gleichklang herstellen, dass unsere Ziele und die Akzeptanz dieser Ziele einhergehen. Und das gilt ganz genauso für einzelne Arbeitsprodukte wie das Arbeitsprodukt eines Wirtschaftsprüfers oder eines Prüfungsausschusses. Aber etliche Teilschritte können auf jeden Fall mithilfe der künstlichen Intelligenz effizienter gestaltet werden. Ja, und das kann man auch ab.
Das, was wir anfänglich gesagt haben, es ist ein Instrument, ein Hilfsmittel, ein Werkzeug. Es bleibt bei der letztendlich Verantwortlichen des Entscheidungsträgers. Er muss entscheiden und er muss vielleicht nur hinterher aus Rechenschaftsgründen darlegen, wie er zu dieser Entscheidung gekommen ist. Das ist ja auch die klassische Grundlage der Business Judgment Rule, dass man damit rechtfertigen muss, dass es tut.
Genau so ist es. Genau
wir
so
nähern
ist
uns dem Ende.
Ich möchte noch auf einen Aspekt eingehen, Herr Ruther. Wir haben ja diesen AI-Akt von der EU. Ja? Ja. Der ist da und der wird jetzt umgesetzt. Und damit, das werden Sie genau sehen, der ist toll. Also ich finde ihn wirklich gut gegliedert, gut zugänglich im Vergleich zu manch anderem, der wird ja dafür sorgen, dass etliche Aspekte, die wir jetzt auch heute diskutiert haben, zu Compliance-Aspekten werden. Das heißt, wir werden in der Compliance-Abteilung Spezialisten haben, die genau wissen, ob wir die Compliance-Anforderungen an den Einsatz künstlicher Intelligenz einhalten. Und da geht es natürlich auch und gerade um Plausibilitätskontrollen, wo man vielleicht gar nicht die künstliche Intelligenz einsetzen darf, wie man Risikomanagementsysteme erweitert, um die künstliche Intelligenz einzubeziehen. Das heißt, wir werden von beiden Seiten, von dem Risikomanagement her und Compliance und der Strategie, ja, und werden wir jetzt den Einsatz der KI beobachten und üben müssen, damit wir möglichst schnell vorankommen, auch in Deutschland.
Ja. Wir sind fast am Ende, Frau Weber-Ree. Deswegen würde ich die Frage vom Anfang nochmal an den Schluss nochmal stellen, wo wir auch unsere Zuhörer gefragt haben, was kommt nach der künstlichen Intelligenz? Aber das, ich würde es anders formulieren, Frau Weber-Ree. Wie sieht denn Ihre persönliche Zukunftsvision und Strategie aus?
Also ich habe da, einen Satz, absolut den besten Satz, den ich hier unbedingt loswerden muss. Und der sagt, the biggest risk with generative AI is not taking a risk with generative AI. Das heißt, das größte Risiko, das wir haben, ist aus Angst vor den Risiken, das Risiko der künstlichen Intelligenz nicht eingehen. Denn die ganze Welt wird darauf keine Rücksicht nehmen, ja, und wird uns vorbeiziehen. Also das ist ein ganz großes Anliegen von mir. Und natürlich muss man auch sehen, dass die künstliche Intelligenz, sagen wir, die Verlobungszeit mit der künstlichen Intelligenz, die ist jetzt vorbei. Wir wollen jetzt nicht nur von künstlicher Intelligenz sehen, sondern auch von der Umsetzung in unsere Systeme. Wir sind eigentlich in der Diskussion schon weiter. Es geht nicht darum, dass wir sie einsetzen, sondern wie wir sie einsetzen, in welchen Bereichen. Und das gilt es jetzt zu beobachten, dass wir da als Deutsche mit unserer Kompetenz im Engineering, in der Produktion bei großen Unternehmen und im Mittelstand unbedingt dabei sind.
Weniger nachdenken, weniger bedenken, als mehr mal ausprobieren und zu gucken, was passiert. Und dann kann man immer noch den Rest nachziehen. Frau Weber-Ree, wir sind am Ende, aber trotzdem auch Sie kriegen die zwei klassischen Fragen am Ende unseres Podcastes. Die vorletzte lautet, Sie beobachten die Corporate Governance Landschaft ja sehr intensiv, nicht nur national und international. Ist Ihnen da irgendetwas aufgefallen in den letzten Tagen und Wochen, positiv oder negativ, ein sogenannter Aufreger in der Corporate Governance Landschaft?
In der Corporate Governance Landschaft, also da gibt es in Amerika den Aufreger in manchen Ländern, dass da jetzt tatsächlich KI-bezogene Regeln eingeführt werden und ein Switch, ein Stopp eingeschaltet werden soll. Das regt jetzt viele auf und das muss man natürlich governance-mäßig berücksichtigen. Aber für die traditionellen Governance-Themen ist KI natürlich besonders für die Außenweiterbildung wichtig, ganz besonders wichtig, und dass wir wirklich die Aufsichtsräte mit Menschen besetzen, die nicht nur mit E-Mails umgehen können und mit was auch immer wir sonst haben, Google, sondern
mit den neuen Instrumenten. Da gebe ich genau. Für mich war positiv die Meldung von Audi, dass sie den ersten IT- und Software-Vorstand berufen haben. Also dieses Thema prominent nach oben gezogen haben. Klassisch hängt das ja in der Regel immer unter dem CEO oder CFO. Aber das muss ich sagen, das haben die meiner Meinung nach schon großen Aufmerksamkeit erregt. In der Hoffnung, dass viele andere auch nachziehen. Die letzte Frage oder Aufgabe, Frau Weber-Ree, Sie müssen uns noch einen kurzen Schlusssatz geben, möglichst nur wirklich kurz, an den wir uns am Wochenende noch erinnern, an dieses tolle Gespräch über künstliche Intelligenz. Was geben Sie unseren Zuschauern und Zuhörern mit fürs Wochenende?
Veränderung braucht Zeit, aber die KI lässt uns keine Zeit. Das heißt, setzen Sie sich am Wochenende dran und üben Sie Ihre ersten Prompts.
Das ist doch gut. Üben Sie Ihre ersten Prompts. Das ist doch ein guter Satz. Frau Weber-Ree, ich bedanke mich recht herzlich für dieses sehr interessante, lebende Gespräch, auf menschlicher Intelligenz basierend und nicht auf künstlicher Intelligenz. Recht herzlichen Dank, Frau Weber-Ree.
Ich danke Ihnen sehr, Herr Ruther. Bis demnächst.
Danke. Schön. Noch
einen schönen Sommer noch allen.
An unsere Zuschauer und unsere Zuhörer, wie immer nach ergänzendes Lesefutter finden Sie natürlich überall im Netz, KI, bei der Directors Academy, bei meiner Homepage etc. Wichtig ist, dass Sie es lesen und dass Sie sich damit beschäftigen. Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich. In 2 Wochen sehen wir uns wieder am 4. Juli, wieder um 17 Uhr mit Frau Professor Dr. Julia Redenius-Höfermann von der Frankfurt School of Finance. Da reden wir ein bisschen über Risiko etc. und zwar Damoklesschwert oder Papiertiger, Aufsichtsräte im Dilemma zwischen Realität und Gesetz, sprich wir reden über Haftung. Bleiben Sie gesund und munter und denken Sie an 30% Jubiläumsrabatt bis Ende Juni. Danke, schönen Abend, kommen Sie alle gut nach Hause.